Ein Ehepaar kommt gemeinsam ans Himmelstor und die werden dort ordentlich begrüßt. Und dann bekommen sie ihre Einführung, wie es im Himmel so zugeht, kriegen alles gezeigt, haben eine tolle Villa mit Swimmingpool, alles da. Stehen auch einige Mercedes und Jaguar und so, steht da alles rum, was sie nutzen können, um sich die ganze Gegend mal ordentlich anzugucken. Und am Schluss der Einführung, Bediensteten stehen auch bereit, um ihnen alle Wünsche von den Lippen abzulesen und von den Augen. Und dann kriegen sie am Schluss ein Smartphone. Falls doch ein Wunsch offen bleibt, sollen sie sich bitte schön melden. Und kaum ist die Einführung vorbei, da rammt die Frau ihren Mann den Ellenbogen in die Rippen und sagt, du alter Klapskopf, wenn du nicht immer deine Herztabletten gegessen hättest, hätten wir das alles schon eher haben können. Ich meine, solange es ein Witz ist, können wir ja noch drüber schmunzeln, aber in der Regel ist es ja beim Thema Sterben so, dass uns der Umgang damit schwerfällt. Ist ja bei vielen Beerdigungen so, schon bei der Beerdigung, dass alle sagen, ich will es irgendwie überstehen. Nicht nur die Angehörigen, auch die Freunde, die mit trauern, die Arbeitskollegen, die kommen, der Pfarrer, der die Predigt zu halten hat. Es ist ja für alle keine leichte Sache. Und wir merken es immer wieder, der Umgang mit den Sterben, dass manchmal möchte man am liebsten gar nicht drüber denken, nachdenken. Der dänische Märchendichter Hans Christian Andersen, von dem wird berichtet, dass der panische Angst hatte, dass er im Bett liegt und die Leute denken, der ist gestorben. Er ist aber nur einer, der fest schläft. Und dann hat er Angst, dass er begraben wird und ist noch am Leben. Und da hat er immer ein Schild mit sich geführt, wo er vor seinem Bett, wo er dann geschlafen hat, draufgeschrieben hat, ich bin nicht gestorben, ich schlafe nur ganz tief und fest. In dem Bestseller Die Kunst des klaren Denkens macht der Schweizer Schriftsteller und Unternehmer Rolf Dobelli uns Mut, dass wir uns auch bei diesem Thema unseres Verstandes bemühen. In diesem Buch rät er uns, besucht regelmäßig Friedhöfe. Und er erklärt, viele träumen davon, dass sie ganz oben im Leben landen. Man will ein berühmter Künstler, ein berühmter Sportler werden, erfolgreicher Unternehmer, vielleicht sogar die Schönheitskönigin. Und er denkt, das hängt damit zusammen, dass die Medien hauptsächlich über die Erfolgreichen berichten. Und es entsteht dann der Eindruck, dass jeder von uns in der Gesellschaft einen Spitzenplatz erreichen könnte. Und er meint, wie kann man diesem Irrglauben entgegensteuern? Besuchen Sie möglichst oft die Grabstätten der einst vielversprechenden Projekte, Investments und Karrieren. Ein trauriger Spaziergang, aber ein gesunder, so schreibt er. Sein Rat ist also, wir sollten mal das Leben vom Friedhof her bedenken, um im Alltag das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden zu können. Ich habe da, als ich es gelesen habe, gedacht, das ist eigentlich nichts Neues. In der Bibel steht das ja auch schon drin. Da steht zum Beispiel, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, also dass wir unser Leben vom Friedhof her bedenken, auf dass wir klug werden. Also Wichtiges von Unwichtigen entscheiden können, auseinanderhalten können im Leben. Angenommen, du wüsstest, dass du nächste Woche stirbst. Ich behaupte, wenn es ein Mensch weiß, dass er nächste Woche sterben wird, würde er heute sich ganz genau überlegen, was er tut und was er nicht tut. Was wichtig ist und was unwichtig ist. Wir würden vermutlich heute Abend, wenn wir nach Hause kommen, das Fernsehgerät nicht anschalten. Wir würden vermutlich nicht ziellos im Internet surfen und die Zeit totschlagen. Angesichts des Todes, wenn wir nur darüber nachdenken, merken wir doch plötzlich, dass dieses Leben, was wir haben, absolut kostbar ist. Und wir fangen an, die wichtigen Dinge zu tun, wenn wir wüssten, wir würden nächste Woche sterben. Mancher würde anfangen, die Welt zu genießen, Gemeinschaft mit anderen Menschen pflegen, deren Nähe er so gerne hat. Wir würden uns um wichtige Angelegenheiten im Leben kümmern und dazu würde auch gehören, dass ein Mensch dann Frieden mit sich selbst und Frieden mit Gott bekommt, dass man diese Angelegenheit auch klärt. Aber die meisten, die verdrängen den Tod, sie leben so, als hätten sie zu Hause im Schrank noch ein Köfferchen stehen und da ist noch ein zweites Leben drin. Und den kann man dann rausholen und dann kann man ja das neue Leben anfangen, aber man weiß ganz genau, eine zweite Chance, die bekomme ich in meinem Leben nicht. Und oft wird der Tod auch nicht ernst genommen. Vielleicht spielen da sogar die Medien eine große Rolle mit dabei, dass wir den Tod nicht richtig ernst nehmen. Also vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben zu Hause eine DVD, da gibt es einen uralten Film drauf, der heißt Die Feuerzangenbowle. In gewissen Abständen tun wir uns das wieder mal an, diesen Film. Und da wird mir aber immer ganz komisch dabei, weil die meisten Schauspieler, die da mitspielen, wie Heinz Rühmann zum Beispiel, sind alle schon tot. Aber in dem Augenblick, wo ich den Film mir anschaue, da wirken die alle quicklebendig. Und andersrum kann es auch gehen. Angenommen, du schaust einen Kriminalfilm im Fernsehen und da wird ein Schauspieler umgebracht und am nächsten Tag kann es passieren, du gehst hier durch die Einkaufspassage in Bremen und genau dieser Schauspieler, den sie gestern Abend im Fernsehen umgebracht haben, der läuft dir quicklebendig über den Weg. Vielleicht gibt er dir sogar noch ein Autogramm. Aber gestern Abend war er tot. Vielleicht spielen die Medien da etwas mit, dass wir das Sterben, den Tod nicht mehr so richtig ernst nehmen. Und das Leben auch nicht. Aber wir müssen ganz schnell feststellen, dass in unserer wirklichen Welt eben echt gestorben wird und wir müssen auch echt leben. Das Leben ist immer in jedem Augenblick der Ernstfall. Wir können zum Beispiel heute Abend nicht dazu übergehen, dass wir sagen, also der Tag heute ist nicht so richtig gut gelaufen, ich starte nochmal die DVD von vorn. Ich fange den Tag nochmal von vorn an. Das geht nicht. Heute Abend ist dieser Tag gestorben. Und wir können auch nicht vorspulen, um mal zu gucken, wie es denn morgen sein wird, um den Tag morgen schon mal auszuprobieren. Und wenn es nicht gut wird, dann machen wir es morgen eben noch mal besser. Das geht auch nicht. Jetzt in diesem Augenblick, wo ich atme, ist mein Leben der Ernstfall. Im wirklichen Leben muss richtig gelebt werden und muss auch wirklich gestorben werden. Und jedem von uns klar ist klar, irgendwann bin ich selbst dran. Also ich saß mal bei einer Veranstaltung bei uns in Sachsen, das ist schon ein paar Jahre her, neben dem Landesbischof Kress und ehe die Veranstaltung losging, da hat er mir erzählt, dass er einen neuen Dienstwagen bekommen hat, war ein ganz fettes Auto und da hat er zum ersten Mal ein Navigationssystem drin gehabt. Und da sagt er zu mir, Bruder Schäufler, stellen Sie sich vor, was mir da passiert ist, da bin ich mit diesem Auto gefahren und dann habe ich den Ort eingegeben zu dem Pfarrhaus, wo ich hin wollte. Dann bin ich losgefahren und abends, wo es dunkel war, bin ich dort angekommen und habe mich immer nach dem Navigationssystem gerichtet, habe aber nicht gesehen, wo ist die Kirche, wo ist das Pfarrhaus. Und stellen Sie sich vor, da stehe ich mit meinem Auto plötzlich vor dem Friedhofstor und da sagt die Dame im Navigationssystem, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich will gleich mal sagen, das gilt nicht nur für Bischöfe. So ist das Leben. Und angesichts dieser Tatsachen, dass irgendwann die Dame im Navigationssystem sagt, sie haben ihr Ziel erreicht, haben viele Menschen keine Hoffnung mehr. Weil das Gespenst des eigenen Todes mit jedem Tag immer näher rückt. Einer, der hat mal geschrieben, ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Der Blinde redet von einem Ausweg, ich sehe. Wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Absolute Hoffnungslosigkeit. Das hat kein Geringerer geschrieben als Bert Brecht. Das heißt, alle, die einen Ausweg von einem Ausweg reden, das sind Blinde für ihn. Und sich selbst, der keine Hoffnung hat, bezeichnet er als Sehenden. Und was er zu sehen kriegt, ist das Nichts. Es gibt keinen Gott, mit dem Tod ist alles aus. Brecht hat keine Hoffnung und so geht es auch heute vielen Zeitgenossen. Die Hoffnungslosigkeit kommt in Gedanken hochgekrochen, in Gesprächen kommt sie an. Und die Reaktionen darauf, die können ganz unterschiedlich sein. Die einen sagen, ich frage immer nur warum und man könnte dabei depressiv werden. Und die anderen, die wollen halt dann in diesem Leben noch erleben, was so rauszuholen geht, bis irgendwann eben hier mal alles den Bach runtergeht. Ich möchte euch heute Abend hier von einer Familie erzählen, die hat auch Hoffnung bitter nötig gehabt. Da geht es um drei Geschwister. Ich muss gleich sagen, die waren nicht die Ärmsten, die lebten in einer Villa in einem kleinen Ort in der Nähe der Hauptstadt. Und auf dem Friedhof hatten die sogar eine Gruft, also für jede Situation ein Dach über dem Kopf. Bei denen gingen auch Leute ein und aus, die Schlagzeilen machten. Also Olaf Latzl war da nicht dabei. Einer von diesen Prominenten, der da ein und ausging, zu dem hatten die einen besonders heißen Draht. Die beiden Frauen, musst du wissen, von den Geschwistern sind vom Charakter sehr unterschiedlich. Die eine ist so eine richtige Power Lady, immer in Aktion, die schmeißt den ganzen Laden in der Villa. Und die andere, das ist eher die Stille, die kann zuhören, die kapiert schnell den Unterschied zwischen Hauptsache und Nebensache. Maria und Martha heißen die beiden Ladies. Und die haben noch einen Bruder, von dem wissen wir nicht sehr viel. Aber wir wissen seinen Namen, der heißt Lazarus. Lazarus bedeutet, Gott hilft. Und Hilfe haben die jetzt dringend nötig, denn hier zu Beginn steht in der Bibel, es lag aber einer krank, Lazarus. Und wenn hier steht, dass Lazarus krank ist, dann ist das ja nichts Außergewöhnliches, das kommt vor, das ist menschlich. Das kann jedem mal passieren. Es lag einer krank, das gibt es überall. In kranken Zimmern, in kranken Häusern. Und wir müssen ja heute, wenn wir in die Welt schauen, auch feststellen, dass ganze Völker krank liegen. Und auf dem Krankenschein in unserer Welt, da reichen die Einträge von Arbeitslosigkeit und Ausbeutung durch Schöpfung über Bevölkerungswachstum bis hin zu Gewalt, Hungersnöten, Lügen, fehlende moralische Richtlinien, Rassismus, Stammesfäden, Terror und Wirtschaftsprobleme. Das sind nur einige dieser Einträge auf dem Krankenschein in unserer Welt. Also die gesamte Menschheit liegt krank im Bett. Dieses uralte Wort, es lag aber einer krank, liebe Freunde, das ist bis zum heutigen Tag hochaktuell. Nun musst du wissen, dass Lazarus und seine Schwestern zu diesen Jesus-Leuten gehörten. Jesus war also dieser Promi, der immer mal Schlagzeilen machte und der im Haus der Geschwister immer wieder zu Gast war. In dem örtchen Bethanien, in der Nähe der Hauptstadt, liegt also nun dieser fromme Lazarus auf seinem Krankenlager. Das heißt, selbst einer, der zu Jesus gehört, liegt hier krank. Fragen manche, kann denn das sein? Jesus hat doch gesagt, er ist das Brot des Lebens, er ist das Licht der Welt, er kann ewiges Leben schenken, kann auf seinem Kumpel nicht besser aufpassen. Wer den Tod überwinden kann, der wird doch mit so einer läppischen Krankheit, die sein Freund erwischt hat, fertig werden. Aber Jesus, musst du wissen, ist gerade nicht da. Er ist aus der Gegend der Hauptstadt gerade weggegangen. Und Bethanien liegt ja in der Nähe der Hauptstadt, wo er auf seinem Krankenlager liegt. Während Lazarus krank im Bett liegt, ist Jesus ziemlich weit weg. Er ist aus der Gegend gerade weggegangen. Und die Schwestern Martha und Maria, die schicken nun Jesus eine SMS hinterher. In dieser Nachricht steht ein erstaunlicher Satz drin: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Sie bitten Jesus um Hilfe. Und wenn hier steht, Herr, siehe der, den du lieb hast, müssen wir das in unseren Tagen heute erstmal erklären. Manche lesen dann nämlich rein, dass Lazarus und Jesus eine homosexuelle Beziehung hätten. Das stimmt aber nicht. Wenn hier die Bibel von Liebe redet, dann geht es immer um die Liebe Gottes, die Menschen retten will. Es geht um die Liebe, die nicht zulassen will, dass ein Mensch nicht im Himmel ankommt. Warum wird diese Liebe von Jesus hier in der Bibel extra erwähnt? Weißt du, wenn jemand krank wird, dann flüstert ihn nämlich der Teufel ins Ohr. Jetzt kannst du mal sehen, dass Jesus ganz weit weg ist. Jetzt kannst du mal sehen, dass Jesus dich nicht mehr liebt. Jesus ist so weit weg, der kann dir nicht helfen. Und deshalb ist das so wichtig, dass das hier steht. Herr, der, den du lieb hast, liegt krank. Die Schwestern bekennen, der Lazarus ist zwar krank, aber Jesus hat ihn dennoch lieb. Auch wenn andere denken, der ist krank, weil er eine besondere Sünde auf dem Kerbholz hat. Die Schwestern wissen, Jesus liebt den Kranken. Und liebe Freunde, das müssen alle Kranken zu hören bekommen, auch wenn es dir dreckig geht, Gott hat dich dennoch lieb. Das müssen die Fluchenden und die Betenden in den Krankenzimmern und Krankenhäusern hören. Das müssen alle Menschen in allen Völkern auf dieser Welt zu hören bekommen. Auch wenn diese Welt an allen Ecken und Enden schwerkrank im Bett liegt, Gott liebt diese Welt und er liebt die Menschen, die in dieser Welt krank da niederliegen. Und wie die Liebe von Jesus aussieht, das können wir jetzt hier ganz genau beobachten. Jesus hat den Lazarus so lieb, dass er nach Bethanien zurückkehren will, obwohl die Gegend in der Hauptstadt für ihn gefährlich geworden ist. Jesus unterbricht seine Reise und bleibt nun für 2 Tage an einem Ort, wo ihm die Nachricht erreicht hat. Und da sagt man, na, ich denke, Jesus hat den Lazarus lieb. Obwohl der Lazarus bescheiden dran ist, lässt Jesus sich jetzt Zeit. Wie kann denn das sein? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. So ist das manchmal, wenn wir Jesus um etwas bitten im Gebet. Da, wo du denkst, jetzt muss es aber endlich mal losgehen. Die Zeit, die läuft doch davon. Da hat Jesus noch viel Zeit. Seine Zeitrechnung ist eine andere als deine und meine Zeitrechnung. Also bei einer Schnecke zum Beispiel ist die Zeitrechnung auch anders als bei dir und bei mir. Da läuft eine Schnecke übers Balkongeländer von einer Wohnung im 4. Stock und der Besitzer dieser Wohnung, der sieht diese Schnecke über das Balkongeländer rutschen, muss man ja sagen, und da schnippt er die Schnecke runter und da landet sie unten auf der Wiese. Ein halbes Jahr später klingelt es draußen an der Tür und dann macht er auf und da steht die Schnecke davor und da fragt die, was war denn das jetzt eben? Die hat eine andere Zeitrechnung. Und bei Jesus ist das auch so, der hat eine völlig andere Zeitrechnung. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er kann zu jeder Zeit auch überall sein und eingreifen. Deshalb muss Jesus nicht sofort kommen, wenn wir rufen. Deshalb muss auch Jesus nicht sofort handeln. Aber Jesus, das dürfen wir wissen, er kommt immer im richtigen Augenblick. Und wenn du denkst, jetzt muss Jesus handeln, dann hat er manchmal noch ganz viel Zeit. Und manchmal, liebe Freunde, ist es auch umgekehrt. Wo wir denken, jetzt habe ich aber noch viel Zeit, da kann es schon zu spät sein. Also wenn mancher vielleicht denkt, ach, ich kann noch zu Jesus kommen, ich kann noch unters Kreuz kommen, ich kann ihm mein Leben geben, wenn ich alt bin, da kann ich doch dann zurückkehren in die Kirche, dann muss ich ja mal fragen, woher weißt du denn, dass du alt wirst? In der Heiligen Schrift wird uns versprochen, solange wir am Leben sind und Gott suchen, dann will er sich auch von uns finden lassen. Aber es ist niemandem von uns versprochen worden, dass wir morgen noch am Leben sind. Ich kann euch heute nicht versprechen, dass ich morgen wieder hier stehe und singe und zu euch spreche. Er kann heute Abend bei mir den Schalter umlegen. Da habe ich kein Problem mehr, aber ihr habt ein Problem. Ihr müsst euch dann für morgen eine Predigt ausdenken. Deshalb kann ich nur raten, wenn jemand heute hier ist und sagt, ich merke das, dass Jesus zu mir redet, dass du ihm auch eine Antwort gibst. Weil wir eben nicht wissen, wie viel Zeit wir noch haben. Dann komm doch heute unters Kreuz oder such dir heute eine von den Frauen und Männern, die das Namensschild tragen und sagen, lass uns miteinander beten, ich will jetzt klare Sache machen, ich will endlich Hoffnung für mein Leben haben. Häufig denken wir, ja, es geht irgendwie weiter, es ist aber ein Irrtum. Das ist ja diese Idee, die wir manchmal im Kopf haben, weil es bisher immer weiter gegangen ist, denken wir, es muss auch in Zukunft immer weitergehen. Das ist zwar beruhigend, aber es ist ein Irrtum. Es kann in meinem Leben morgen schon alles ganz anders sein. Ich kann heute Nacht Gehirnbluten bekommen und weiß morgen früh nicht mal mehr meinen eigenen Namen. Das ist doch die Realität. Ja, nun zurück zu Jesus. Während dieser 2 Wartetage ist Jesus jetzt klar geworden, dass nicht nur die Schwestern Maria und Martha rufen, sondern es ruft noch ein ganz anderer, nämlich sein Vater im Himmel, Gott. Und Jesus geht los. Er schickt dem Lazarus also keine Grußkarte mit besten Genesungswünschen. Er schickt auch keinen Blumenstrauß mit Fleurop. Er schickt auch keinen Multivitaminsaft zum Aufpeppen, sondern Jesus kommt ganz persönlich zu ihm ans Krankenlager. Jetzt kommt für die Schwestern der Schock. Während Jesus nach Bethanien zurückkommt, ist Lazarus nicht mehr nur krank, sondern tot. Der ist gestorben. Erst kommt die Martha Jesus entgegengelaufen und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und später kommt die Maria mit den Trauergästen angetrabt und hat denselben Spruch auf Lager, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und die Gäste der Trauerfeier, die geben dann noch einen obendrauf. Die sagen, dem Blinden konnte er vor einigen Tagen die Augen heilen, aber seinem Freund konnte er nicht helfen. Zweimal wird Jesus der Vorwurf gemacht, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und das ist so ein typisches Totschlagwort, so ein Totschlagargument. Damit schlagen wir unser Vertrauen zu Jesus kaputt. Und dieser Satz liegt ja häufig auf dem Friedhof in der Luft. Wäre Jesus hier gewesen, dann wäre mein Mann oder meine Frau oder mein Kind nicht zu Grabe getragen worden. Das heißt letztendlich, Jesus, du bist so weit weg. Das ist doch Jesus für ihn demütigend, wenn er sich das gleich zweimal sagen lassen muss. Wenn er weint und dann ist er zornig. Und er weint nicht nur über Lazarus, sondern er weint auch über Maria und Martha. Er weint über Bethanien und Bremen. Er weint wegen der niederschmetternden Nachricht, Lazarus ist tot, aber Jesus weiß, das heißt mehr, nämlich jeder Mensch ist tot. So ist es um die Menschheit bestellt. Das ist die Diagnose der Bibel über jeden Menschen in jedem Volk. Der Mensch ist tot. Und dieser tote Zustand bezieht sich auf die Beziehung zum lebendigen Gott. Gott hat jeden Menschen für diese lebendige Beziehung geschaffen. Und weil wir herausgegangen sind aus dieser Beziehung, weil wir sie aufgekündigt haben, haben wir uns mit der Sünde den Tod eingehandelt. In meiner Fotosammlung habe ich ein Bild, wo ich mit Tina Turner zu sehen bin. Wir hatten ein Treffen in den 90er Jahren in Amsterdam. Im Wachsfigurenkabinett. Stehen wir schön beieinander. Und ich hatte immer den Eindruck, die sieht gut aus, ist täuschend echt nachgebildet, aber die Lady hat ein Problem. Das Problem war, es war kein Leben drin. Es war eben nur eine Wachsfigur. Obwohl sie äußerlich einiges hermachte, es war kein Leben drin. Im übertragenen Sinne sagt die Bibel, trifft das auf uns Menschen zu, es ist kein Leben drin, obwohl wir einiges zustande bringen, obwohl wir äußerlich sogar einen lebendigen Eindruck machen. Es ist dennoch kein Leben drin, nämlich das, was fürs ewige Leben gilt, die Verbindung zum Schöpfer, zu Gott ist totgegangen. Das echte Leben fehlt. Die Bibel verrät uns auch, wie sich das ändern kann und wer das schenken kann. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Bei Jesus bekommen wir das und sonst nirgendwo. Und das können wir in der Bibel erfahren. Weil Jesus nicht im Wachsfigurenkabinett steht und nicht im Grab liegen geblieben ist, deshalb kann er heute jedem Menschen ewiges Leben geben. Und das wird Jesus jetzt gleich auf dem Friedhof zeigen. Er statuiert ein Exempel. Als Lazarus noch krank war, hatte Jesus nämlich zu seinen Freunden schon gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Wenn Jesus sagt, dass die Krankheit nicht zum Tode führt, dann heißt das nicht, dass Lazarus nicht sterben wird. Jesus meint damit, der Tod ist nicht die Endstation für unser Leben. Mit dem Tod ist nicht alles aus, der Friedhof ist keine Sackgasse. Und das heißt letztendlich auch, nicht ein langes Leben ist für uns wichtig, sondern das Wichtigste ist, dass wir ins ewige Leben reinpassen. Und wenn Jesus dann sagt, ja, Lazarus, der schläft nur, dann heißt das, er ist entschlafen, er ist gestorben. Und jetzt demonstriert Jesus, dass er der Herr auch über Leben und Tod ist. Er fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie kommen auf dem Friedhof an den vielen Grabhöhlen vorbei. Und als sie vor der Gruft der Familie stehen, befiehlt Jesus, hebt den Stein weg. Und Martha sagt, Herr, er stinkt schon, denn er hat 4 Tage gelegen. Wegen der großen Hitze müssen wir wissen, im Orient werden die Menschen sehr schnell beerdigt, weil der Verwesungsgestank noch kurzer Zeit nicht mehr auszuhalten ist. Der Lazarus ist also mausetot und nicht scheintot. Außerdem glaubten die Leute damals, dass die Seele sich 3 Tage lang noch in der Nähe des verstorbenen Körpers aufhält, um vielleicht noch eine Rückkehrchance zu bekommen. Am 4. Tag gibt die Seele die Rückkehrhoffnung auf. So die Vorstellung. Und da ist der Lazarus endgültig tot. Da gibt es keine Wiederbelebung mehr und er ist auch nicht klinisch tot. dass der Lazarus tot ist, kannst du daran erkennen, dass er bereits stinkt. Und wenn heute ein Mensch tot ist, kannst du es daran erkennen, dass die Beziehung zum lebendigen Gott nicht besteht. Und da muss ich was dran ändern. Und deshalb sagt Jesus, weg mit dem Stein. Sie heben den Stein weg. Jesus betet und dann ruft er mit lauter Stimme, ich lese, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Und Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lasst ihn gehen. Hier geht plötzlich Licht in der Dunkelheit an, hier kommt Leben in die Leiche. Die Hilfe kann nur von außen kommen, von Jesus. Das Wort, das Jesus sagt, macht Menschen lebendig. Und deshalb rede ich persönlich so gerne von Jesus. Weil sein Wort hier und jetzt Menschen verändert und weil sein Wort überhaupt lebendig macht. Liebe Freunde, das, was hier passiert, das ist Bekehrung, so wird jemand Christ, so beginnt das neue Leben. Und Jesus ruft auch heute dir zu, komm heraus aus der Höhle deiner Vorurteile, die du hast. Komm heraus aus deinem Pessimismus, ich will dich aufrichten. Komm heraus aus der Macht der Vergangenheit, die dich zurückhalten will und die dir einflüstert, bei dem, was in deinem Leben gelaufen ist, kannst du bei Jesus nicht landen. Und Jesus sagt dir, das stimmt nicht. Er sagt dir, lass dir deine Binden, deine Bindungen abnehmen, die dich halten wollen. Und er ruft dich ins Leben. Die Maria und die Martha, die erfahren jetzt, Jesus ist da, wenn seine Freunde sterben. Wenn Jesus an einem Ort niemals fehlt, dann ist es das Sterbebett seiner Freunde. Dort ist seine Macht nämlich nicht zu Ende. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist Hoffnung für Hoffnungslose. Und wenn du diese Hoffnung nicht hast, dann vergammelst du. Und wenn die Kirchen diese Hoffnung nicht haben, dann kann es in vielen Gottesdiensten nach Friedhofsluft riechen. Da kann sogar ein Bischof zu einer wandelnden Leiche werden. Ein deutscher Bischof hat gesagt, die Auferweckung Christi ist kein historisches Ereignis wie etwa die Französische Revolution. Ich will mal sagen, ich bin dankbar, dass es in Deutschland auch noch andere Bischöfe gibt. Ich bin im nächsten Monat wieder mit dem Landesbischof in Ruhe, Professor Dr. Gerhard Mayer, unterwegs. Und der hat zu diesem Thema der Auferstehung gesagt, wir brauchen eine Botschaft mit geschichtlichem Fundament. Die Einzigartigkeit der Person Jesus Christus ist in seiner Auferstehung begründet. Ich muss ja mal sagen, beide Bischöfe, die ich eben zitiert habe, sind keine dummen Leute. Die sind beide hochintelligent. Und hier merkst du, dass es keine Frage der Intelligenz ist, ob ich an den Auferstandenen glaube oder nicht. Sondern es ist eine Frage der Beziehung zu Jesus, ob ich sie habe oder nicht. Und Professor Dr. Gerhard Mayer, der hat sie, das habe ich ihm abgespürt. Als ich vor vielen Jahren ihm zum ersten Mal persönlich begegnet bin, habe ich hinterher zu meiner Frau gesagt, also wenn ich mal alt werde wie der, dann will ich so werden wie der. Da habe ich etwas von dieser Hoffnung gemerkt. Und von dem im Alter den Begrenzungen, die er hat, dass er sich davon nicht runterziehen lässt. Im Gegensatz zu Bert Brecht habe ich von Mayer ganz andere Töne gehört. Und das war Hoffnung. Und das deshalb, weil Jesus lebt, weil sich heute Jesus bester Gesundheit erfreut und Menschenleben verändert. Und deshalb, das dürfen wir heute Abend auch nicht weglassen, ist die Auferweckung des Lazarus ein Hinweis auf die Auferstehung eben von Jesus. Und Jesus ist anders auferstanden, als die Auferweckung des Lazarus hier war. Der Lazarus, der ist später wieder gestorben. Der hat noch ein paar Jahre dazugekriegt. Von dem hören wir auch nichts mehr groß. Aber Jesus ist in einem Körper auferweckt worden, der nie mehr stirbt. Und dann ist es unser Glück, wenn wir uns an Jesus ranhängen. Er ist vom Kreuz abgenommen worden, als er tot war, in die Grabhöhle gelegt worden, Stein davor, und als die Freunde von ihm und die Frauen, die ihm nachfolgten, ans Grab kamen, war der Stein weg und Jesus weg. Und dann hat er sich ihnen gezeigt. Wisst ihr, wenn die Freunde, die Apostel werden die genannt, gesagt hätten, wir denken uns das einfach mal so aus, dass Jesus wieder am Leben ist und so eine Idee in die Welt gesetzt hätten, Das sage ich mir, wenn das nur so eine Idee gewesen wäre. So viele Leute auf einen Haufen, die können gar nicht so bekloppt sein, dass die eine Idee in die Welt setzen und sich dann später für diese Botschaft auch noch das Leben nehmen lassen. Da muss doch was dran sein. Und weißt du, die verfolgten Christen in vielen Ländern, die es gibt, die im Gefängnis sitzen, da sagen manche, die könnten doch ihrem Jesus abschwören und dem Islam beitreten. Warum machen die das nicht? Ich will doch sagen, warum sie es nicht machen, weil sie Jesus in ihrem Gefängniszelle sogar erleben und weil Jesus sie stärkt und durchträgt und weil sie sagen, es geht um das ewige Leben und das will ich doch nicht verlieren, ich halte an Jesus mich fest. Und ich werde Jesus nicht abschwören. Das sind für mich, wenn schon jemand einen Beweis für die Auferstehung will, ist das für mich der Beweis der Auferstehung von Jesus. Und dann gilt die Frage, glaubst du das? Das ist die Frage, die Jesus der Martha gestellt hat. Glaubst du das? Und diese Frage möchte ich dir von Jesus heute weitergeben. Glaubst du an die Auferstehung? Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Jesus ist ja nicht nur gestorben am Kreuz, er ist auferstanden, er lebt. Und wer an die Auferstehung glaubt, der hat dann hier getröstet leben und auch getröstet sterben. Weil der Friedhof eben, und das sagt uns Jesus, zwei Ausgänge hat. Es ist keine Sackgasse, er hat zwei Ausgänge und Martin Luther übersetzt mit Himmel und Hölle. Und Jesus will, dass wir den Ausgang Himmel finden. Und den finden wir nur, wenn wir uns bei ihm festmachen. Jesus drängt dir seine Geschenke nicht auf. Das macht er auch bei den Trauergästen auf dem Friedhof nicht. Er demonstriert, dass er die Auferstehung ist und er fragt dich heute Abend, glaubst du das? Und wenn jemand heute hier ist, der sagt, jawohl, das möchte ich so gerne. Ich möchte, dass Jesus das bei mir wahr macht, dass ich endlich Hoffnung habe, auch über den Friedhof hinaus und dass das mein Leben jetzt und hier verändert und prägt, wie zum Beispiel bei Gerhard Mayer, wie bei dem Freund aus dem Erzgebirge, den ich kenne, der seitdem er denken kann, im Rollstuhl sitzt und eine Freude ausstrahlt und viele denken, der hat eine Schauspielschule besucht. In so einer Situation kann man doch gar nicht so eine Freude haben. Wenn du ihn fragst, wo die Freude her, dann sagt er dir, die habe ich von meinem Herrn Jesus. Und das ist meine Hoffnung, dass ich irgendwann dann, wenn die Tür zur neuen Welt aufgeht, meinen Rollstuhl nicht mehr brauche, da tanze ich Rock'n'Roll im Himmel. Wenn du das willst, dass das auch auf dein Leben hier Auswirkungen hat, dann sag es ihm doch, wir Christen sagen beten dazu. Sag Jesus, hier hast du mein Leben. Es gibt ja so diesen Spruch, du hast immer das letzte Wort. Also mir wurde das von meiner Mutter immer gesagt, wenn es so Streit gab. Es wird auch Leuten an den Kopf geworfen, die rechthaberisch sind. Du hast immer das letzte Wort. In manchen Angelegenheiten ist das letzte Wort auch besonders wichtig. Zum Beispiel bei einer Gerichtsverhandlung. Da hat der Richter das letzte Wort und das gilt dann. Und es entscheidet über das Schicksal von Menschen. Das Urteil wird dann gesprochen. Ich kenne auch noch einen, der sich anmaßt, er hätte das letzte Wort, aber das hat er nicht, das ist der Tod. Da irrt sich der Sensenmann gewaltig, wenn er denkt, er hat das letzte Wort. Das letzte Wort hat nicht der Tod, sondern das hat Jesus. Bei diesem Friedhof vom Lazarus hat Jesus das deutlich gemacht. Und seit der Auferstehung von Jesus hat er das letzte Wort. Das ist Lebensfreude für alle, die zu Jesus gehören. Denn Menschen, die zu Jesus gehören, die sind bei ihm geborgen und die wissen, wenn ich sterbe, dann ziehe ich um. Und zwar von der einen Hand Gottes in die andere Hand Gottes. Dann ziehe ich um. Und Jesus fragt dich heute Abend, glaubst du das? Wenn du zu mir gehörst, dann kann das wahr werden. Und dann kannst du mich auch hier schon erleben, weil er lebt. Und ich kann es wie an allen Abenden sagen, natürlich kann jemand nach Hause gehen, sich vor sein Bett knien und dort beten, Herr Jesus, hier hast du mein Leben, vergib mir meine Sünde, komm in mein Leben und verändere mich, wie du mich haben willst. Du bist jetzt die Nummer eins. Aber du musst, wenn du alleine das betest, dich hinterher wirklich zu erkennen geben. Such dir einen Christen deines Vertrauens und besprich mit ihm, wie es weitergeht. Du kannst dir auch von den Mitarbeitern, die dieses orange Band mit dem Namensschild haben, so ein Heft geben lassen, wo das Gebet nochmal drinsteht, so eine Vorlage, die du auch selber nutzen kannst. Aber die stärkere Möglichkeit ist, dass du dir einen Christen schon zum Gebet dazu holst, der dir dabei hilft und der als Zeuge dabei ist. Und wenn dann morgen die Idee in den Kopf kommt, das war doch gar nicht alles echt, dann kannst du den anrufen und sagen, du warst da dabei. War das denn echt? Hat es denn Jesus wirklich ernst genommen, was ich da gebetet habe? Also schnappt euch diese Leute, die sich Zeit genommen haben an diesem Abend heute. Und die dritte Möglichkeit, das ist die, dass ich dich zum Kreuz einlade davor. Das Kreuz steht als Zeichen für Jesus. Und dann wollen wir mit ihm reden. Und er hört uns ja auch, wenn wir mit ihm reden, weil er auferstanden ist und jetzt immer und überall sein kann. Auch in dieser Kirche ist er da. Und da gebe ich dir ein Gebet vor, dass du zu deinem eigenen Mast sagst, für Satz spreche ich es vor und du sprichst es nach. Und danach kommt noch ein Mitarbeiter, der dir Material geben will. Auch dieses Heft, wo das Gebet nochmal drinsteht. Dieser erste Schritt. Und dann wollen wir miteinander besprechen, wie es weitergeht. Ich möchte das zum Schluss noch bringen. Ich habe jetzt einen Beitrag gelesen von einem britischen Professor Richard Smith. Er hat da geschrieben, es gibt im Wesentlichen 4 Arten zu sterben. Und er zählt auf, die erste Möglichkeit ist der plötzliche Tod. Die zweite Möglichkeit ist der langsame Tod durch Demenz. Die dritte ist der Auf- und Abtod durch Organversagen. Und als vierte Möglichkeit, die er beobachtet, nennt er den Krebstod. Bei Vorträgen fragt der Professor die Menschen im Publikum, wie sie sterben wollen. Und die meisten entscheiden sich für den plötzlichen Tod, für die Nummer 1. Und er sagt dann, das mag ja für Sie okay sein, aber es kann sehr hart für die Menschen um Sie herum sein, besonders wenn man eine wichtige Beziehung verletzt oder ungekittet zurücklässt. Und er erklärt, dass er der Meinung ist, dass der Krebstod der bessere sei. Und er erklärt auch, warum. Er sagt, man kann sich verabschieden, das eigene Leben reflektieren, Botschaften hinterlassen, vielleicht die besonderen Plätze ein letztes Mal aufsuchen, beliebte Lieder hören oder geliebte Gedichte lesen. Jedem, der sich einen plötzlichen Tod wünscht, rät der Wissenschaftler deshalb, leben Sie jeden Tag, als ob es Ihr letzter wäre. Leben Sie jeden Tag, als ob es Ihr letzter wäre. Und man solle sicherstellen, dass alle Beziehungen in guter Verfassung sind und alle Angelegenheiten geordnet sind. Und als ich das gelesen habe, da habe ich mir gedacht, ja, vor allem gehört da die wichtigste Beziehung dazu. Nicht nur die Beziehungen zu meinen Mitmenschen, dass ich die geordnet zurücklasse, sondern vor allem, dass die Beziehung zu Jesus geklärt ist. Unabhängig, wie wir hier den Abgang machen, ist das die wichtigste Frage, die zu klären ist. Und wenn es bei dir noch nicht geklärt ist, dann lade ich dich jetzt im Namen von Jesus ein, kläre das mit ihm. Ich will gern dabei behilflich sein. Und spreche dir dieses Gebet vor. Und der Mitarbeiter, der dann dazukommt, will auch behilflich sein, wie es dann weitergeht auf diesem Weg mit Jesus. Denn dieser Weg hier vor, das sind die ersten Schritte, dem weitere folgen. Und dann wird es spannend, dann wird es auch schwer. Und es wird vor allem schön.